meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Ehe wir weiterfahren und die letzten Fragen Gottes an Hiob noch wenigstens anzuschneiden, möchte ich eine äußere Frage stellen. Wer von euch kennt die Geschichte, das moderne Märchen, das aber Wahrheit ist, das wir einmal in Holland auf einer Konferenz erlebt haben, wo Damul und ich, wie aus Versehen ein wildfremdes Mädchen, eine Bankangestellte, die dort im Wasser war, wie wir die da auffischten und mitnahmen und wie sie da zum Glauben kamen und so weiter. Wer kennt diese Geschichte? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es wurde nämlich gebeten, einmal diese Geschichte zu erzählen, die Geschichte von diesem Mädchen. Und wenn es sich mal begibt, vielleicht nach dem Essen oder beim Essen oder wie es möglich ist, will ich dann versuchen, das zu tun, um zu zeigen, dass ich noch in der Gegenwart wunderschöne Märchen, die aber Wirklichkeit sind, zu tragen. Emmy, was wollt ihr sagen? Ihr habt es aber gehört. Wo habt ihr es denn gehört? Ach, vom Arthur Muhl. Ja. Also, ich werde es denn, ja, ihr dürft es denn hören. Also, ich will nur sehen, wie wir das noch einbauen, denn morgen früh ist ja Schluss. Es dauert ja nicht lang, ein paar Minuten. Aber es ist ein Beweis, wie Gottes Güte wunderbar und vielgestaltig wirkt. Es kommen gerade noch ein paar neue Bürger. Wollen wir warten, bis die Bürger, die neuen Bürger, Platz genommen haben. Bitte kommt da rein, alleine. Ja, da sind wir besser beisammen. Brauche ich nicht so zu schreien. Ganz vorne sind noch Plätze. Kommt, die Älteren über 70, die sollen ganz nach vorne kommen. Die Jungen unter 70, die können ja weiter hinten bleiben. Bitte, bitte. Hier ist noch schön Platz. Sie es begibt und die Zeit reicht, will ich euch noch diese Geschichte, diese Begebenheiten erzählen. Ich wurde mehrfach darauf angesprochen und gebeten und will das gerne tun, weil wir auf unseren Konferenzen unglaubliche Dinge erleben. Erschütternde Erlebnisse und wunderschöne, zarte, feine Erlebnisse aller Art. Aller Art. Und manches, das darf man ja dann mit Namen nennen und sagen zur Ehre Gottes. Nun wollen wir also aus den beiden Kapiteln 38 und 39 die 17 Fragen Gottes an Hiob versuchen, entweder fertig zu werden heute früh, wenn nicht, werden wir denn morgen früh fertig. Wir haben gesehen, wenn Gott fragt, können wir auf 1000 Fragen nicht eine beantworten. Das steht geschrieben. Und der Mensch in seiner Frechheit stellt nicht nur Fragen, nicht nur Forderungen, sondern erhebt sogar Anklagen gegen Gott. Und das ist eine große Sünde, eine Frechheit. Und manchmal antwortet Gott auch geziemend auf eine solche Frechheit. Macht Gott. Aber meistens hat er eine unsagbare Geduld. Meistens. Aber manchmal, da lässt er etwas durchblitzen von seiner Heiligkeit. Die meisten meinen, der liebe Gott und die Christen, die Frommen, das wären so eine Art Hanswurst und Trottel, mit denen man machen kann, was man will. So ist es nicht. Es gibt auch eine Würde des Evangeliums, meine Lieben. Und Gott lässt nicht zu, dass seine Auserwählten geschmäht und angetastet werden. Er lässt es nicht zu. Er führt uns Sterbenswege, jawohl. Aber er lässt nicht zu, dass wir geschmäht werden, sondern tritt für uns ein. Auch dafür könnte ich eine Fülle persönlicher Erlebnisse erzählen. Ich will das nicht tun. Ich will beim Wort der Schrift bleiben. Hier haben wir also 17 Fragen, die Gott dem Hiob stellt. Er antwortet aus dem Sturm. Aus dem Sturm. Und sagt, du verdunkelst mit deinen Worten ohne Erkenntnis meine Ratschlüsse. Gürte deine Lenden. Das heißt, mach dich bereit zur Verantwortung. Gürte deine Lenden. Dann will ich dich fragen. Und du belehre mich. Das sagt Gott zu dem Mann, von dem er sagt, so wie der, so heilig und fromm und treu, ist keiner auf Erden. Und diesen Mann redet er so scharf an. Das müssen wir einmal begreifen. Unser Gottesbild ist versüßlicht und verweichlicht. Und Gott ist der ganz andere, auch nach der Seite der Würde und des Ernstes und der Kraft, auch nach dieser Seite hin. Nicht nur nach der Seite der Güte und der Milde und der Liebe. Das auch, das sogar in erster Linie. Meine Lieben, wir müssen die ganze Spannweite des Wesens, des Charakters unseres Gottes kennenlernen, denn wir sollen doch Nachahmer Gottes werden. Wir sollen doch die Gedanken und Pläne und Vorsätze Gottes mit Christus in seinem Haupt als dessen Glieder ausführen und durchführen im ganzen Weltall. Da müssen wir das lernen können. Wir dürfen dem ins Herz schauen, der uns so geliebt hat. Und dazu gehört auch das, was hier aus diesen Fragen durchleuchtet. Er stellt also 17 Fragen, sehr ernst und scharf formuliert. Aber zugleich, und das ist das Wunderbare, sind diese Fragen Antworten. Zugleich gibt er lösende Durchblicke und Einblicke in Dinge wunderbar und groß. Und weil ein Kuss eine richtige Antwort ist, die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt, ist jedes Wort der Schrift ein Kuss Gottes, ein Kuss der Liebe. Oh, ich muss euch sagen, seitdem mir das aufging, aufleuchtete, und ich das erkannte, und ich das erfuhr, und ich das erleben darf, fortlaufend, immer beseligender. Jede Antwort Gottes, jede Klarheit, die mich aus meiner Verkrampfung, aus meinem Trotz, aus meiner Dummheit, aus meiner Angst, aus meiner Finsternis, aus meiner Belastung herausführt, in den vollen Frieden, die volle Freude, ist ein Kuss Gottes. Ein Kuss Gottes. Etwas Wunderbares. Wenn David sagt zu Jonathan, deine Liebe ist mir süßer als Frauenliebe, so dürfen wir die Linie verlängern und sagen, der Kuss und die Liebe Gottes sind unendlich beseligender und beglückender als die Liebe der Menschen. Ja, das ist wahr. Und das wollen wir lernen. Das ist Erlösung. Das ist volles, reiches, reines, leuchtendes Glück. Wir haben bis zur 10. Frage versucht, aus diesen Fragen, die ja oft drei, vier Verse umfassen, einiges herauszulesen. Und so manches ist uns aufgeleuchtet. Ich will nun weitergehen, die 11. Frage lesen, von Vers 34 bis 38. Das sind 5 Verse. Das ist scheinbar eine ganz äußerliche Frage. Scheinbar eine meteorologische Frage. Eine Frage über das Wetter. Scheinbar. In Wirklichkeit unendlich mehr. Denn jedes Wort Gottes ist ein Christus-Enthüller. Forscht in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Wir lesen also überall von Christus, ob wir vom Dornbusch lesen oder von der Arche, von den Opfern oder vom Regenbogen, vom Saatgut oder vom Felsen oder vom Hammer oder vom Licht. Wir lesen immer von Christus. Der Glaube sieht überall Christus. Ich lese Vers 34, Hiob 38, 34. Kannst du deine Stimme, fragt Gott den Hiob, zum Gewölk erheben, dass eine Menge Wassers dich bedecke. Denn wenn die Stimme aufprallt auf die Wolken, wenn die Wolken irgendwie angeschossen werden oder die Stimme aufprallt, dann öffnen sie sich und gießen ihr Wasser herunter. Das kann man ja schon bis zu gewissem Grad machen mit den modernen meteorologischen Geschossen. Die Russen machen das und die Amerikaner machen das auch. Und die Deutschen fangen auch an. Man kann also eine Wolke anschießen, durch Strahlungen, durch aufprallende magnetische und elektromagnetische Ströme, und dann öffnen sich die Wolken und es regnet. Das kann man. Das kann man. Kannst du deine Stimme zum Gewölk erheben, dass eine Menge Wassers dich bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren, dass sie zu dir sagen, hier sind wir? Ihr werdet sagen, naja, das ist ja orientalische Malerei, das ist ja übertrieben, denn Blitze können doch nicht sprechen. Haben wir eine Ahnung? Wenn die Tiere einmal reden werden, wenn das Getier des Feldes ihn preist und wenn die Bäume des Waldes in die Hände klatschen und wenn die Blitze sprechen, denn alles hat seine Sprache. Es schläft ein Lied in allen Dingen. Durch die Sünde ward es stumm. Es rauschen Sphärenklänge, nur hören wir sie nicht, wir hören sie nicht. Denn zum Beispiel durch die Luft gehen sämtliche Sendungen aller Sender. Was jetzt an Musik um den Weltall spielt, von allen Sendern der Erde, Das ist eine Unmenge, davon hören Sie aber nicht zum Glück. Wenn wir das alles auf einmal hören würden, oh, das wäre ja furchtbar. Wir hören nur das, was wir so mühsam mit unserer Apparatur auffangen. Aber es schläft ein Lied in allen Dingen. Durch die Sünde war es stumm. Und einmal wird dieses Lied wieder klingen, wenn die Wartezeit herum. Das kommt, das kommt. Und der Glaube, der hört jetzt schon. Der hört jetzt schon und sieht jetzt schon die Bäume in die Hände klatschen. Und hört jetzt schon, wenn er einem Reh in die Augen blickt und von das Lied von der gequälten Kreatur singen. Der Glaube sieht das schon und hört das auch. Der Glaube hört das. Im Geiste. Kannst du das? Fragt Gott den Hiob. Kannst du Blitze entsenden, dass sie zu dir sagen, hier sind wir? Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt oder ins Innere? Oder in die Eingeweide heißt das eigentlich, in die Splankna. Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Und wer hat dem Geiste Verstand gegeben? Die Nieren, Herz und Nieren spielen in der Schrift eine große Rolle. Denn die Nieren sind ja da zur Reinigung. Sind ja Filter, wichtigste Filter. Wenn die beiden Nieren nicht mehr funktionieren, stirbt ein Mensch. Sagt euch jeder Arzt. Und so spielen auch die Nieren in unserem Leben eine große Reinigung. Wenn wir nicht mehr filtrieren, wenn wir uns nicht mehr täglich reinigen, unsere Gedanken, Worte und Werke, was unrein ist, was Gott nicht gefällt, wenn wir das nicht mehr durch die Nieren gehen lassen, gehen wir elend zugrunde an Selbstvergiftung. Das hat tiefe Bedeutung. Du prüfest Herz und Nieren. Spielen eine wichtige Rolle. Das ist nur nebenbei alles. Ich lese weiter. Wer hat dem Geiste Verstand gegeben? Wer zählt die Wolken mit Weisheit? Und des Himmels Schläuche, wer gießt sie aus? Die Wolken werden genannt die Schläuche des Himmels. Das sind alles Schläuche. Und Gott hält da die Feuchtigkeit fest. Das ist etwas Wunderbares. Wer von euch mal mit einem Flugzeug durch Wolken geflogen ist oder auf einer Wanderung durch Wolken hindurchgewandert ist, unsere Schweizer Geschwister, die können das ja eher erleben als wir Deutschen. Das ist eine eigenartige Sache, dass das alles Feuchtigkeit ist, ganz feucht, ganz nass. Aber die sind zusammengehalten, diese Wolken. Ohne dass ein Saktumrum ist, aus Leder oder Gummi oder Kunststoff oder Plastik. Ja, das sind Schläuche, die Schläuche der Wolken. Die hält Gott zusammen durch wunderbare Gesetze. Ich habe es euch gestern zwei genannt. Die Kohäsion, die Adhäsion, die Zentrifugalkraft, die Zentripetalkraft. Durch diese Dinge hält Gott die Welten zusammen, hält Gott die Schläuche zusammen und entleert sie, wann er will. Und dass der freche Mensch jetzt schon hineindringt und da sagt, ja, das machen wir. Wir bestimmen, wann Regen ist und wann keiner ist. Das ist auch eins der gewaltigsten Zeichen der Endzeit. Dass es Gott dem Menschen in seiner Frechheit hat gelingen lassen, schon so weit da hineinzudringen. Tiere zu entsenden. Eine Maus entsenden jetzt die Italiener ganz hoch und so weiter. Wir sehen das alles mit prophetisch geschultem Blick, weil wir ein wenig dieses unbekannte Buch erkennen. Wenn Staub zu dichtem Gusse zusammenfließt und die Schollen aneinander kleben, die Felsen und die Erde und die Wasser und die Kräfte, die darin sind und die Musik der Vollendung, die schon in den Dreck der Erde hineinklingt, ohne dass die Aufnahmeapparate da sind, schon als eine Anzahlung für die Zukunft, für die Vollendung, wenn die Sphärenmusik einmal alles durchdringt, wenn kein Schmutz, kein Staub, kein Dreck, kein Kot, kein Tod, keine Krankheit, kein Jammer, kein Elend, keine Schwerkraft, keine Hemmung, kein Hass, kein Neid mehr sein wird. Können wir uns gar nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn alles von einer unsagbaren Harmonie der Glückseligkeit Gottes durchdrängt ist. Verstehst du da etwas davon, fragt Gott. Man muss da hier sagen, nein. Verstehe ich nicht. Versteht auch der tierische Mensch, der materialistische Mensch, versteht das auch nicht. Aber der Glaube weiß das, der Glaube ahnt etwas von den ungeheuren immanenten, das heißt innewohnenden Kräften des Lichtes und der Liebe in jedem Dreck, in jeder Erdscholle, in jedem Kohlenbrocken. Da sieht er Diamanten und Verklärung. Der Glaube sieht das. Der Glaube sieht das. Aber ich will weitergehen, um wenn möglich fertig zu werden. Frage 12, Vers 39. Erjagst du der Löwin den Raub und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie in den Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer sitzen? Wer bereitet dem Raben, der Rabe ist ein unreines Tier, ein Bild für Satan und die Dämonen nebenbei, und die Taube ist ein reines Tier, ein Bild für den Heiligen Geist. Wer bereitet dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien? Schreien die jungen Raben zu Gott? Schreien die zu Gott?
Ja.
Woher weißt du das? Da steht's ja. Wenn wir unsere Wahrheit anderswo herbeziehen als aus diesem Buch, sind wir betrogen. Wenn wir eine Frage gestellt bekommen, dann dürfen wir nicht denken, aha, und sinnen und forschen. Da kommt ja nur Blech raus aus unserem Kopf. Sondern da gilt es, dass wir sagen, es steht geschrieben. Das sagt ja Gott, wenn seine Jungen zu El, das heißt dem Verfüger, dem Platzierer, dem Ordneten, dem alles regierenden Gott, das ist El, das ist der El, das ist der hebräische Name für Gott, als der Gott, der alles schöpfungsmäßig einrichtet und so regiert, dass am Ende sein Wille herauskommt, das ist Gott. Jehova ist der Heilig Seiende, das ist eine andere Seite, ja. Noch einmal, erjagst du der Löwin den Raub? Nö, muss der Hiob sagen, das kann ich nicht. Wer erjagt denn der Löwin den Raub? Wer sorgt denn dafür, dass die Löwin ihre Beute bekommt und ihre Antilope schlagen kann, mit ihrer Tatze und töten? Wer macht denn das? Das macht Gott! Ja, das macht Gott. Nicht du! Erjagst du der Löwin den Raub? Nein, sondern Gott. Hier offenbart sich Gott, der gibt sogar dem Löwen die Wildheit, dass er, und die Kraft, dass er seine Beute schlägt. Und stillst die Gier der jungen Löwen. Die jungen Löwen, die haben eine Gier. Die sind gierig auf Blut und Beute. Erkennt das Gott an? Diese Gier. Befriedigt er auch diese Gier? Ja. Haben wir eine Ahnung von der Größe Gottes? Für den jungen Löwen ist die Gier keine Sünde. Für einen Menschen ist eine Gier Sünde. Der Rachgierige, das ist ein Titel Satans. Und die Gier der Gottlosen stößt er hinweg, lesen wir im Buch der Sprüche. Aber dem jungen Löwen, dem billigt er Gier zu. Aber dem Menschen nicht. Und Gott befriedigt diese Gier. Deshalb fragt er, stillst du die Gier des jungen Löwen? Und die Antwort lautet, nein, das kann der nicht, das kann der Job nicht. Aber Gott tut das. Dem Löwen erlaubt er Gier. Ist Gott so, dass er sogar fleischfressende Pflanzen schafft, die sich üppig entfalten und locken und ein Tier hineinlocken und dann sie schließen und dieses Tier töten und verdauen? Macht das Gott auch so etwas Schreckliches? Ja, das macht Gott auch. Gott kann sich erlauben, die scheinbar scheußlichsten Ungerechtigkeiten in der Pflanzen-, Tier-, Menschen- und Engelwelt vorkommen zu lassen, weil er ein Wiederhersteller und Erstatter ist und all das Leid und all den Schmerz und all das Grauen und das Elend, das er hat kommen lassen, weil er das all in ganz gewissen Maßstäben wieder erstattet, wieder gut macht, sodass ein Mensch, der ein Leid erlitten hat, 10 Wonnen dafür bekommt. Israel 100 und die Gemeinde unendlich. Das ist der Gemeindemaßstab der Erstattung, 1 zu unendlich, Israel 1 zu 100. Wenn wir das mal gesehen haben, diese göttliche Mathematik der Liebe und Wiederherstellung, dann verstehen wir, dass Gott dem Feind und dem Rachgierigen die Freiheit lässt, Riesentiere, die alles andere zerstampfen, zerträgen, zerreißen, entstehen zu lassen. Die Riesenschöpfungen mit den übergroßen Wäldern und Farnen, aus denen unsere heutigen Kohlen geworden sind, älter als 6000 Jahre, älter, viel älter, Hunderttausende von Jahren alt. Und da hat die Wissenschaft recht. Das ist alles Blödsinn, was die Wissenschaft sagt. Aber wir messen alles, was die sogenannte Wissenschaft sagt, an diesem Buch und messen nicht dieses Buch an der Wissenschaft. Das ist der gewaltige Unterschied. Und Gott hat diese Prinzipien der Übersättigung und der Übertreibung und der Maßlosigkeit in die Schöpfung kommen lassen. Und deshalb ist einer der Titel Satans der Vermessene, der Maßlose. So wie es Menschen gibt, die sind maßlos im Fressen und im Saufen und in der Unzucht, in der Fleischeslust, maßlos, kennt kein Maß. Die Tiere kennen Maß. Kein Tier säuft mehr, als es ihm gut tut. Aber die Menschen saufen mehr. Und kein Tier frisst mehr, als ihm gut tut. Aber die Menschen fressen sich voll und dumm. Ja. Meine Lieben, das sind Dinge, die verstehen wir, wenn die letzten Ursachen sehen. Satan ist der Vermessene. In deiner Vermessenheit droht Gott. Und Gott ist ein Gott des Maßes. Gott hat Gericht und Schöpfung und Schwerkraft und Leiden genau bemessen in deinem Leben und legt dir nicht ein Milligramm mehr Leiden auf, als du brauchst und ertragen kannst. Aber im Blick auf seine Gnade, Liebe und Güte handelt Gott nicht nach Maßen. Da handelt er über alle Maßen. Da handelt er einst so unendlich. Meine Lieben, das muss man einmal sehen. Und dann versteht man auch diese Fragen. Jagst du der Löwen den Raub? Nein, das macht Gott. Natürlich ist das ein Tier, andere Tiere tötet. Etwas, was von Satan ausging, was aber Gott zulässt. Damit er beweisen kann, ihr könnt Leben zerstören. Das Geschöpf kann Leben zerstören, die Pflanze und das Tier und der Mensch und der Dämon. Die können Leben zerstören, aber Gott kann neues Leben zeugen und gebären. Göttliches Leben, beglückendes Leben, wahres Leben, beseligendes Leben, uferlos und abgrundtief glückseliges Leben. Ja, das kann Gott, das kann Gott. Erjagst du der Löwen ihren Raub? Nein. Stillst du die Gier der jungen Löwen? Nein. Wenn sie in den Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer sitzen, sitzen sie im Dickicht, wenn ein Tier vorbeikommt, ein argloses Tier, und da fallen sie zu hören, zerreißen es und gelle Todenschreie tönen durch die Luft. Ja. Und das alles lässt Gott geschehen. Lässt Gott geschehen, weil er den Teufel und die Dämonen sich auswirken lässt, bis sie nicht mehr können. Bis sie sagen, ich kann nicht lösen, löse du für dich, was ich nicht lösen kann. Bis sie so weit sind, die Engel und Geistermächte. Und dazu dient auch unser Beten und Glauben, dient die, diese Mächte gerichtsreif zu machen. Aber ich will das andere noch sagen, wer bereitet dem Raben seine Speise? Der Rabe ist ein unreiner Vogel und lebt vom Aas. Vom Aas. Widerlich. Der Rabe. Ihr wisst ja, dass von der Arche zwei Tiere losgelassen wurden, als die Sündflut verlaufen war. Erstens ein Rabe und der kam nicht mehr zurück. Und dann eine Taube, die kam und brachte ein Ölblatt. In diesen beiden Tieren ist das Weltprogramm der Erlösung dargestellt, denn der Rabe ist Satan und die Taube ist Christus. Aber auch das nur am Rande. Denkt darüber nach, ihr werdet noch viel größere und herrlichere Dinge finden, als ich euch hier andeuten kann in diesen wenigen Stunden, die ich bei euch sein darf. Wenn seine Jungen zu Gott schreien, umher ihren ohne Nahrung, die jungen Raben schreien zu Gott. Sagt die Schrift. Die jungen Raben schreien zu Gott. Und die Löwen brüllen zu Gott, heißt an einer anderen Stelle, um Beute. Und Gott erhört das und gibt es ihnen. Gibt es ihnen, der gute, treue Gott. Der sagt nicht, der Teufel soll für euch sorgen. Der hat euch dahin gebracht, dass ihr solche scheußlichen Raubtiere wurdet. Das sagt er nicht. So würden wir es machen. Sondern er gibt ihnen. Er stillt ihre Gier. Denn ein junger Löwe kann gar nicht anders sein als gierig. Ja. Und ein Löwe, ein großer, erwachsener Löwe, kann nicht anders als rauben. Und die Raben können nicht anders als nach ekler Speise, nach verwesten Stoffen verlangen, was für einen Juden unerlaubt war. Es gibt ein Wort, ich habe es schon oft genannt, ich will es auch hier noch einmal in diesem Zusammenhang anführen, das ist so gewaltig und ungeheuer, dass wir seine ganze Größe gar nicht abschätzen können. Aus Haggai, Kapitel 2, Vers 7, wer weiß auswendig. Das Ersehnte oder der Ersehnte oder die ersehnten Dinge aller Nationen werden kommen. Haggai 2, Vers 7. Das heißt, alles, was je ein Volk ersehnt hat, erwünscht, geträumt, verlangt, begehrt, so wie ein Rabe und so wie ein Löwe, all das kommt. alle Programme des Kommunismus und des Nationalsozialismus werden einmal erfüllt. Aber gottgemäß, herrlich, rein, leuchtend. Denn alle diese Programme, die haben ja echte, gottgefällige Bestandteile. Das Programm des Nationalsozialismus hat echte Bestandteile. Und des Kommunismus auch, sogar des kapitalistischen Amerikanismus. Auch die haben wahre Bestandteile. Wenn sie sagen, Wohlfahrt für alle Menschen, Wohlergehen für alle Menschen und so weiter. Das ist ein Gottesprogramm. Aber Gott lässt den Menschen, den Geschöpfen zunächst den Vorrang, tiefer gesehen, dem Teufel und seinen Dämonen und sagt, so, zeigt ihr mal, was ihr könnt. Also ihr wollt aus eigener Kraft ein tausendjähriges Reich aufrichten. Gut, probiert's mal. Mal sehen, was ihr könnt. Ja. Und so lässt er alle Gewalten sich auswirken. Aber seine Rechte, welche ist Christus, die behält den Sieg und hält ihn fest. Und die anderen müssen ihren Scheinsieg wieder hergeben. Das müssen wir mal sehen. Das gilt für die Natur, für die Pflanzen, für die Tiere, für die Menschen, für die Engel, für die Dämonen. Und das gilt auch für die Völkergeschichte. Und Gott fragt nun, gibst du dem Raben die Speise? Gibst du den Jungen, die nach Gott schreien, ihre Nahrung? Tust du das? Lässt du das ganze Weltgeschehen energetisch sich bewegen, heißt das Wort im Urtext. Wollen wir mal aufschlagen, dieses Wort. Da steht Epheser 1, Vers 11. Jawohl. Das ist ein Wort, das wird viel zu wenig beachtet von den Gläubigen. Da ist nämlich die Rede von zwei Stücken. Da ist die Rede von dem All, dem Weltall, und die Rede von uns. Von uns, den Gliedern des Leibes Christi. Und wenn ich fragen würde, regiert Gott das Weltall, würde ich ja sagen, ja. Und wenn ich fragen würde, regiert Gott uns, die Gläubigen, die Glieder des Leibes Christi, dann würde der auch sagen, ja. Also ist da gar kein Unterschied zwischen dem Weltall, dazu gehört alles, was vorgeht, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Doch da ist ein großer Unterschied. Das Weltall wird regiert, wird in Betrieb erhalten, wird bewegt mit seinem Grauen und seinen Katastrophen und seinem Jammern, seiner Sünde und seinen Geisteskrankheiten und seinen Selbstmörden und seinen Höllenstürzen. Und alles das wird regiert nach dem Rat seines Willens, nach den Beratungen, die Engel und Geistermächte mit Gott abhalten. Aber wir sind zuvor bestellt nach dem Vorsatz, nach dem Prothesis, nach dem Vorsatz seines Willens. Und das will ich euch jetzt vorlesen. Wenn wir das einmal gesehen haben, dann merken wir sind in einer ganz anderen Welt. Das, was wir vorhin, was Bruder Scherwinski gesagt hat, was wir gesungen haben, nun sind wir als Glieder in dir schon vollkommen. Du hast uns vom Schatten, und das ist das Weltgeschehen, zu Wesen genommen, das ist das Leben bei und in Gott. Was der gesagt hat, das ist so wahr, nur haben wir das nicht verstanden. Das ist so wahr. Und das steht auch in Epheser 1,11. Und das will ich euch jetzt vorlesen. Epheser 1,11. Da heißt es, ja, liebe Zeit, da müsste ich anfangen mit Vers 3 und lesen bis Vers 14, denn das ist ein Satz im Urtext. Und dann müssten wir 4 Wochen beisammen sitzen. Aber das geht ja nicht. Ich lese von Vers 10 ab. Die Verwaltung der Fülle der Zeiten, oder die Ökonomie oder der Haushalt dieser Fülle der Zeiten, Doppelpunkt, das all, so steht es im Urtext, unter ein Haupt zusammenzubringen. Das heißt wörtlich, das All emporzuheben zu dem Haupt, zu vereinigen mit dem Haupt und es dem Haupt gleichartig und gleichrangig zu machen. Das All. Aber ehe das Weltall diese Erhöhung und Aufhauptung erlebt, müssen wir es erleben. Deshalb ist unser Ziel, dass wir die Glieder hinaufgehauptet, entrückt, mit dem Haupte vereinigt werden. Und dann geht es weiter und zuletzt kommt das Weltall. Das wird emporgehauptet und dem Haupte gleichartig und gleichrangig. Und das Haupt des Weltalls, wisst ihr, wer das ist? Das sind wir, das ist der Christus, der ganze Christus. Jetzt ist der Herr Jesus unser Haupt. Und dann werden wir hinaufgehauptet und bilden mit ihm als sein Körper eine Einheit. Und nun entsteht der Christus, das Haupt und die Glieder. Und dieser Christus ist dann das Haupt für das ganze Weltall. Wir bilden Christus vereint das Haupt für das ganze Weltall. Aber sagt das niemand laut, sagt das auch nicht frommen Leuten, die nicht dazu innerlich berufen sind. Die fassen es nicht, die lehnen das ab und bekämpfen es. Das geht übrigens aus einer Reihe von Stellen hervor, nicht nur aus dieser Stelle. Ist das deutlich genug gewesen? Kann man das begreifen? Gut, dann lese ich diesen Vers zu Ende. Das All emporzuhaupten, nicht unter, sondern, da steht man nach, also emporzuhaupten in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben. Das steht aber nicht da. Wir haben nicht in ihm ein Erbteil erlangt. Das haben wir auch. Wir sind in ihm Erben geworden. Das heißt, wir sind Erben geworden, die mit ihm alles ererben. Und er hat uns geerbt. Erben heißt aber durch ein Los zuteilen. Wir sind sein Losteil. Und durch uns wird er das Weltall bekommen. Das ist der Gedanke. Das All emporzuhaupten, dem Christus, in welchem auch wir zum Erben geworden sind. Also das ist aber nicht genau übersetzt. Jetzt kommt's. Die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz. Vorsatz, Prothesis, heißt vor den Satzungen, ehe es Gesetze und Gebote und Ordnungen gab, vor Grundlegung der Welt, sind wir zuvor bestimmt zu den gewaltigen Dingen, die wir darstellen und ausüben dürfen. Nach dem Vorsatz, und diesen Vorsatz hat Gott gefasst in sich selbst oder in Christo Jesu oder vor den Äonen, vor den Ewigkeiten. Und nach diesem Vorsatz sind wir zuvor bestimmt für ihn selbst. Ihr Lieben, da bleibt einem die Luft weg. Da halten wir den Atem an, wenn wir so etwas hören und zu glauben beginnen. Ich lese weiter. Wir sind zuvor bestimmt nach dem Vorsatz dessen, der das All energetisch bewegt nach dem Rat seines Willens. Es gibt auch einen Ratschluss des Willens Gottes, nicht nur einen Vorsatz. Es gibt sogar noch mehr. Es gibt eine Wonne, ein Eutokia, ein Wohlgefallen seines Willens oder ein Freudenwillen. Der steht noch über dem Vorsatz. Ja, auch, da gibt es viele Stellen. Auch, ja, auch. Aber noch interessanter sind dann die paulinischen Stellen. Die sind noch interessanter. Denn die alttestamentlichen sind mehr oder weniger Vorbilder und die paulinischen, die treffen das Wesen ins Herz hinein. Aber die paulinischen Dinge kann man nicht verstehen, wenn man nicht die vorbildlichen verstanden hat. Ja, das ist wieder ein Geheimnis, was viele nicht verstehen. Es gibt Leute, die lesen nur paulinische Briefe. Sagen, sonst lesen wir nichts mehr. Dabei haben die keine Ahnung, was da drin steht. Die können das nur nachschwitzen. Aber sie haben keine Ahnung, sie haben innerlich das nicht begriffen. Ich kenne viele solcher Leute. Ja. Noch einmal, das All wird nach dem Rate seines Willens energetisch durch Gottes Energien bewegt. Wir haben ja von diesen Gottes Energien gesprochen in den Fragen an Hiob. Die verschiedenen Kräfte, die die Welten bewegen, die Schleuderkräfte und die Anziehungskräfte und die Beschleunigung der Geschwindigkeiten, damit die Welten nicht aufeinander prallen und verbrennen. Nach dem Rate seines Willens. Gott kann sich erlauben, die Engelfürsten zusammenzurufen und vor dem Sieg auf Golgatha hatte selbst Satan Zutritt zu diesen Beratungen. Die Engel, die Söhne Gottes kamen und auch Satan kam in ihrer Mitte. Und Gott fuhr ihn, wo kommst du her? Und er sagte, vom Durchstreifen der Erde, durch sie hindurch und vom Umherwandeln auf ihr, da komme ich her. Hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? So einen gibt es nicht mehr. So einen gibt es nicht mehr. Hast du ihn gesehen? Jawohl, den habe ich gesehen. Aber der ist nur fromm, weil es so gut geht. Nimm dir mal alles ab. Gib ihn mal mir in meine Hand. Der hört auf mit seiner Frömmigkeit. Der gibt dir den Laufpass, sagt Satan. Und die Engel stehen schweigend da. Und dann kommen die Ereignisse des Buches Hiob. Was ist das für eine Sache? Ich bin von Staunen ergriffen, wenn ich daran denke oder darüber ein Wort sage. Und ich habe oft darüber gesprochen. Oft. Oft. Meine Freunde, noch einmal. Das Weltall wird bewegt nach dem Vorsatz, nach dem Ratschluss. Da durften die mitberaten. Und Satan hat ja auch einen Rat gegeben. Lass mal den Hiob in meine Hände fallen. Mach's mal. Das war ein Ratschlag. Gut. Gut. So, jetzt gemacht. Schluss. Und jetzt war es ein Ratschluss. So entstehen Ratschlüsse. Es gibt noch mehr solche Ratschlüsse. Aber Vorsatz. Vorsatz. Das war vor der Vorgrundlegung der Welt. Und wir Gläubigen werden geführt, gelenkt, geleitet, gesegnet, bewahrt, erquickt, bedrückt, den Sterbenswege und Herrlichkeitswege nach dem Vorsatz Gottes. Da darf kein Engel, da darf selbst ein Michael, ein Gabriel nicht hineinreden. Die Engel sind höchstens unsere Diener, sind unsere Diener. Aber der Plan ist von Gott, der entstammt dem Herzen Gottes. Der entstammt dem Herzen Jesu. Und da darf kein Wesen hineinreden. Wir werden gelenkt nach dem Vorsatz, und das Weltall wird gelenkt nach dem Ratschluss. Und über den beiden, die unterste Sphäre sind die Ratschlüsse, dann kommen die Vorsätze. Und darüber steht der Wonnewillen oder das Wohlgefallen Gottes. Das sind Dinge, an denen hat Gott eine ganz besondere Freude. Ich will euch ein Ding nennen, nur eines. Gott hat seine ganz besondere Freude, das ganze All in seinen Sohn hineinzugießen und durch den Sohn das ganze All mit sich auszusöhnen, um es zu verklären. Das ist der Wonnewille Gottes. Könnt ihr euch verstehen, dass Satan und die fromme Welt, die keinen Einblick haben, gegen diesen Gottes Wonnen Sturm läuft? Kann ich gut verstehen? Kann ich gut begreifen? Meine Freunde, aber zurück zu unseren Fragen, damit wir etwas weiterkommen. Das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Der Gott, der dem Raub der Löwen, der die Gier der jungen Löwen, der den Hunger der Raben und das Schreien der jungen Raben hört und erhört und stillt. Der Gott wird auch einmal das, was an Sehnsucht durch die Herzen der Völker, der Geschöpfe gezogen ist, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit über alle Maßen stillen und erfüllen. Ich will euch das beweisen. Da steht geschrieben, erstens, er tut überbitten und verstehen. Es gibt viele direkte Aussagen, aber ich will euch das an einem Bild beweisen. Als der Satan zum Teufel sagte, lass dich von der Spitze des Tempels hernieder, zu Herrn Jesus, Entschuldigung, als der Feind zum Herrn Jesus sagte, lass dich von der Spitze des Tempels hernieder, denn es steht geschrieben, dass du deinen Feind, deinen Fuß nicht an einen Stein stößt und tue ein Schauwunder und da wird die Welt dich anerkennen und wird dir zujubeln und du kannst herrschen und regieren, brauchst nicht vorher zu sterben am Kreuz, nicht nötig. Dann kannst du direkt deine Herrschaft antreten und die Welt wird überwältigt sein. Da hat Jesus nicht darauf eingegangen. Und ich kann mir denken, dass der Teufel den Dämonen gesagt hat, der kann nichts. Wenn er was könnte, hätte er sich herunterlassen können. Und jetzt frage ich euch, was ist denn schwerer, von dem hohen Punkt der Tempelzinne sich herunterzulassen, so langsam wie mit einem Fallschirm meinetwegen, oder von der Erde durch alle Himmel hindurch hinaufzusteigen zum Thron Gottes? Was ist denn schwerer? Das Letzte. Und das hat er getan. Er hat das, was der Satan verlangt hat, in viel größerem und herrlicherem Umfang erfüllt, sodass der Satan nicht sagen kann, ja, ich habe ihm Vorschläge gemacht, aber er ist nicht darauf eingegangen. Er kann jedenfalls nicht. Damit das widerlegt ist, tut Christus all das, was er verlangt hat. Das, was Satan verlangt hat, das tut der Herr Jesus in viel größerem Umfang. Das könnte ich euch nachweisen bei jedem der drei Versuchungen. Aber das wird auch wieder zu weit führen. Meine Brüder, wenn wir die Schrift kennen, staunen wir, wie Gott wirklich selbst die Gier der Raben und das Bosheitsverlangen Satans, selbst das erfüllt er. Wie dass dieser Stein Brot werde. Kann Gott steinerne Herzen von Sündern so verwandeln, dass diese Sünder angesprochen werden können ihr seid das Brot, ihr seid ein Brot. Gibt's das? Sind wir ein Beweis? Sind wir hier wie ein Beweis dafür? Denn wir sind ein Brot, die wir Stein an der Herzen haben. Da hat der Herr Stein in Brot verwandelt. Durch deine Bekehrung und meine. Du musst was sagen. Du musst laut sprechen, dass alle.
15, Vers 23 in Einklang bringen.
Oh ja. Hiob 4, 15. Das ist eine der gewaltigsten Satanologien. Wo es finden. Ich habe aber in früheren Bibelkursen schon über Hiob 4, 15 und Hiob 15 und so weiter gesprochen und möchte mich nicht wiederholen. Ich möchte nicht, dass ihr sagt, ach, was der Bruder Heller uns gesagt hat, das habe ich schon einmal gehört. Das kommt ja vor, das ist auch weiter nicht schlimm. Das hat ja auch gestern Abend unser lieber Bruder Dr. Meyer gesagt. Wir müssen uns immer dasselbe wieder sagen. Ja, wenn ich noch Zeit hätte, würde ich darauf eingehen. Vielleicht kann dann der Hans Heck oder der Heinz Schumacher, die können vielleicht darauf eingehen. Ich will aber weiterlesen, indem ich die Frage 13 vorlese, die Gott gestellt hat. Die finden wir Kapitel 39, Vers 1 bis 4. Das ist die Frage 13. Weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Oh, die weiß jeder Zoodirektor. Die weiß jeder Zoodirektor, die Gebärzeit der Steinböcke. Wenn das Wort nur rein äußerlich zu nehmen ist, dann sind diese Fragen Gottes durch den modernen Menschen und seine Wissenschaft weit überholt und beantwortet. Sie wissen genau die Paarungszeit und die Gebärzeit der Steinböcke in den zoologischen Gärten. Genau, auf den Tag. Damit werden wir dem Wort Gottes nicht gerecht, denn das Wort hat eine viel gewaltigere Bedeutung. Das will ich euch aber beweisen. Weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreisen der Hindinnen? Naja, wenn eine Hirschkuh Junge bekommt, das kann man beobachten, das wird sogar gefilmt und fotografiert. Ja, und wissenschaftlich ausgewertet. Damit ist die Frage nicht beantwortet. Das zeige ich euch gleich. Sie krümmen sich, zählst du die Monde, die sie erfüllen? Ja, weißt du die Zeit ihres Gebärens? Hiob wusste das damals noch nicht, heute weiß man das. Sie krümmen sich, lassen ihre Jungen durchbrechen, entledigen sich ihrer Wehen. Was ganz Natürliches, genauso bei Menschen. Ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien, sie gehen aus und kehren nicht zu ihnen zurück. Ein Mensch soll Vater und Mutter verlassen und seiner Ehehälfte anhangen. Die Tiere hier, die sind schlauer als die Menschen. Vernünftiger. Auch in diesem Stück. Bitte, steht ja da. Sobald ein Tier geschlechtsreif ist, paart es sich mit anderen, geht weg und kehrt nicht mehr zu den Eltern zurück. Während die Menschen gezwungen sind, durch die Verhältnisse beisammen zu wohnen, kein Wunder, dass die Schwiegermutter und die Schwiegertochter dauernd Krach haben und dass ihr Leben eine Tragödie ist. Kein Wunder. Und wenn ein Mensch geschlechtsreif ist, dann kann er eben nicht heiraten. Ein Mädchen heute schon mit 13, 14, 15 Jahren und ein junger Mann mit 17, 18, 19, 20 Jahren, das geht eben nicht. Das ist aus äußeren kulturellen Gründen ist das nicht möglich. Und daher kommen dann die Tragödien und die Verbrechen und so weiter und so weiter. Während es bei den Tieren alles viel natürlicher und harmonischer verläuft. Ja. Wir sollen deshalb niemals einen Menschen mit Tiernamen belegen. Du Ochs, du Rind, du Kamel, du Esel. Das sind in Wirklichkeit lauter lobende Anerkennungen. Du Ochs, du Rind, du Kamel, du Esel. Das sind in Wirklichkeit lauter lobende Anerkennungen. Genau gesehen. Ja. Und solche Benennungen sagte ich öfter schon, das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung für die Tiere. Das ist aber wahr. Das wird mir, je mehr ich die Schrift kennenlerne und je mehr ich in meiner Seelsorge hineinschaue, die Not, die grauenhafte Not der Menschen, woran oft die Menschen unschuldig sind. Unschuldig. Hab manchem gesagt, der weinend vor mir saß und sich verdammte und sagte, mich gibt es keine Rettung mehr. Habe ich gesagt, du hör mal, du bist daran menschlich gesprochen gar nicht schuld. Du bist gar nicht dran schuld. Das ist deine Erbmasse, deine Anlage, deine falsche Erziehung und das und das und das und das. Aber es ist doch Sünde, denn du hast dein Ziel verfehlt. Du sollst zum Lob des der Gnade Gottes da sein, erfüllt mit seinem Licht und seiner Freude, dass meine Freude völlig in euch sei. Das ist das Ziel. Und das hast du nicht erreicht durch deine Sünde und die Sünde deiner Eltern und Vorfahren, das Gegenteil erreicht. Und das ist Zielverfehlung. Das Wort für Sünde, es gibt ja 9 griechische Worte für Sünde. Und das am häufigsten vorkommt, das heißt Zielverfehlung. Da habe ich schon manchem gesagt, du hast dein Ziel verfehlt. Aber du kannst jetzt durch Christus das Ziel erkennen und dich zu diesem Ziel bringen lassen. Und wenn du nicht darauf angehst, auf das Gnadenangebot, das ist Sünde. Nicht ein Fressen, Saufen, Stehlen, Lügen, Huren und so weiter. Das ist in gewissem Sinn ein Produkt dessen, was du von Natur aus bist. Aber Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wenn du dich nicht mit all deinem Jammer und deiner Zielverfehlung in Christus birgst und dich ihm völlig übergibst zum heiligen Gehorsam, das ist Sünde, das ist Sünde. Nicht, was du getan hast. Das ist auch Sünde, natürlich, aber dazu kannst du ja nichts. Aber dazu kannst du, wenn du jetzt klar siehst, das ist der Weg, den sollte ich gehen, und du gehst ihn nicht, das ist Sünde, meine Freunde. Ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien, gehen aus und kehren nicht zu ihnen zurück. Also was hier Gott sagt, ist eine, sagen wir mal, eine biologische Erklärung, die heute fast in aller Einzelheiten zu beobachten ist. Man weiß genau heute, wo die Wildtauben hinfliegen, weil man sie fängt und macht ihnen Ringe um ihre Fänge und dann weiß man, aha, die sind da und da getroffen worden und wieder losgelassen. Also der Mensch kann allerhand. Auch das ist ein Zeichen der nahen Endzeit. Auch das. Dass wir so herrlich weit gebracht. Scheinbar. Ohne das Wesen zu erkennen. Nun will ich nur auf ein... Osis 5 bis 11. Ja, ich würde jetzt gern was über die Hindinnen sagen. Die Hindin ist einer der Tiernamen, und zwar der Namen eines weiblichen Tieres, die für den Herrn Jesus gebraucht werden. Der Herr Jesus wird mit Tieren verglichen und er gleicht sich selbst mit Tieren. Nenne mir mal ein Tier, das als Vergleichsbild für Jesus dient. Wer weiß ein Tier? Der Löwe. Jawohl, der Löwe aus Juda. Der Löwe aus Juda. Gut. Wer weiß noch ein Tier? Das Lamm. Das Lamm, das geschlachtet ist, schweigend unsere Sünde getragen hat. Ihr seht, zwischen Löwen und Lamm ist ein Unterschied. Und der Löwe wird beim Lamme weiden. Das hat eine viel tiefere Bedeutung, als was die nebeneinander spazieren gehen. Das auch. Im tausendjährigen Reich gehen die nebeneinander spazieren. Der Löwe und das Lamm werden sich ganz freundlich unterhalten, ja. Aber das hat eine viel tiefere Bedeutung. Denn Christus ist Löwe, der Löwe aus Juda, der siegreich gerungen hat. Ist aber zugleich das Lamm, das schweigend sich würden ließ und gelitten hat. Zugleich. Und die werden zur Harmonie, wieder zur Einheit zusammenkommen. Genau wie der Mensch. Von euch ist niemand ein vollkommener Mensch unter uns. Niemand. Sondern nur eine halbe Portion. Die Männer und die Frauen, die sind auseinandergerissen durch die Sünde. Und die Frau, die will einen Mann haben und der Mann will eine Frau haben. Und Ergebnis, Elend und Herzleid. Bumm. Ja, so ist es doch. Also nicht immer, aber im Allgemeinen. 95%. Ja. Und die verheiratet sind, die wollten sie, hätten nicht geheiratet, und die nicht verheiratet sind, die wollten sie, hätten jemand. Und so geht das dauernd hin und her. Das ist eine Zerrissenheit, eine Gärung, ein Branden und ein Durcheinander und ein Theater, das ist nicht zu sagen. Das ist nicht, daher kommt alles Elend. Ja. Aber davon wollen wir jetzt auch nicht sprechen, sondern ich will nur, bin eben dabei zu fragen, Tiernamen. Wir haben gesehen, erstens der Löwe, zweitens das Lamm. Wer weiß noch ein Tier? Eine Taube, ja, die Taube, die reine Taube ist ein Bild für den Herrn, und zwar der Herr ist der Geist, steht geschrieben in 2. Korinther 3,18 und ist deshalb ein Bild in erster Linie für den Heiligen Geist, die Taube, aber auch für den Herrn selbst. Denn ein Armer, der brauchte kein Schaf oder kein Ziegenböcklein oder kein Farn. Ein Farn mussten Könige und Priester opfern für ihre Sünden, aber ein ganz Armer, der durfte Tauben opfern. Wir sehen also, dass die Taube in der Reihe der Opfer steht, die als Vorbild auf Christus dargebracht wurden. Die Taube. Also ist richtig. Weiter Tier.
Schlange.
Aha, die Schlange. Einen Augenblick, Emmy, du kommst gleich dran. Also die Schlange. Richtig, die Schlange. Gleich wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben und so weiter. Die Schlange ist ein Vorbild auf Christus. Die Schlange spielt in der Schrift eine unerhörte Rolle. Nebenbei bemerkt, hat das Wort in den anderen Sprachen, ist männlich, der Schlange. Und dann nebenbei, es sind keine Kinder da, da kann ich das mal sagen, das sagt euch jeder Professor, der mit Träumen zu tun hat, der Schlange ist ein Symbol des männlichen Geschlechtsteils. Was das ergibt an Tragödien und so weiter, will ich hier nicht ausführen, aus dem Traumleben. Und wie sich das auswirkt und so weiter. Ich habe da mancherlei gehört von Psychologen, Psychoanalytikern, Medizinern, der Schlange. Der Schlangendrache, würden wir am besten sagen, der Schlangendrache. So wie wir auch Mond und Sonne mit einem anderen Geschlecht versehen sollten. Es sollte nicht heißen die Sonne, sondern der Sonnenball. Und sollte auch nicht heißen der Mond, sondern die Mondkugel. Denn der Mond ist weibliches Prinzip, auf Satan zu deuten. Und die Frauen sind ja auch abhängig von dem Mond und von den Monaten und der Monatsregel und so weiter. Der Mond ist etwas, der hat zu tun mit der Geisterwelt, besonders mit der gefallenen Geisterwelt, mit Satan. Der Mond unter ihren Füßen, der Satan unter ihren Füßen. Diese beiden Parallelen aus dem Römerbrief in der Offenbarung, die geben uns nicht. Und der Sonne ist der Christus. Aber wir sind jetzt bei Tieren. Jetzt haben wir schon 4 oder 5 Tiere. Der Stier, Aleph, ja, der Stier ist ein Bild für Christus. Das fliegende Kalb oder der Stier. Ein Bild auf Christus. Geht aus einer Reihe von Zusammenhängen hervor. Ich will nur eins sagen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Matthäus der Löwe, Markus der Stier, Lukas der Mensch und Johannes der Adler. Und so werden diese 4 dargestellt in der Schrift, die 4 Evangelien durch diese 4 Lebewesen. Das sind die 2, die Vertreter der Schöpfung. Der Stier. Sehr gut. Wer weiß noch ein Tier?
Der Wurm.
Der Wurm. Also das sind gleich 2. Also der Wurm und die rote Kuh. Richtig. Der Wurm ist eine verkleinerte, harmlose Schlange in ihrer Nichtigkeit. Der Mensch wird genannt eine Made. So eine kleine Made, was Maden sind, so ganz kleine. Das ist der Mensch. Und Christus sagt am Kreuz, ich bin ein Wurm und kein Mensch, sagt Christus am Kreuz. Psalm 22. Jawohl. Die junge rote Kuh, 4. Mose 19, ist das Reinigungsopfer. Weil wir Männer, brutale, herzlose Dummköpfe sind. Im Gegensatz zu den Frauen, die sind voll liebischen Mitgefühls und die haben viel mehr Qualitäten als wir schrecklichen Kerle. Deshalb ist das Reinigungsopfer durch ein weibliches Tier dargestellt. Ein weibliches Tier. Das ist von großer Bedeutung, dass Christus nicht nur durch männliche, sondern wo es sich um die Qualitäten des Weiblichen handelt. Denn Gott ist ja zugleich unsere Mutter. Wir sind ja aus dem Mutterschoß Gottes geboren. Der Mutterschoß Gottes. Und Gott ist ja auch der El Shaddai. Shad heißt die Mutterbrust. Ja, das Weibliche. Und Paulus sagt, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Und er sagt, ich habe euch geboren. Meine Kindlein, die ich mit Schmerzen geboren habe, um die ich Geburtswehen habe. Der Normalmensch ist männlich und weiblich zugleich. Und erst wenn diese getrennten Prinzipien, das starke Männliche, das Handelnde, und das weiche, empfindende, liebende, duldende, weibliche, wenn die wieder zu einer Einheit verschmolzen sind, dann ist Friede auf Erden. Vorher ist kein Friede da. Vorher ist Spannung und Leid und Verbrechen und Bosheit und Verzweiflung und Grauen auf der Erde durch die Zerreißung des Menschen. Ja, also eine junge rote Kuh, ich sagte, das ist ein Reinigungsopfer. Ich habe neulich irgendwo ein ganz derbes Bild gebraucht. Da steht ein Vater und eine Mutter. Und dann kommt das kleine 2-jährige Kind in einem frischen, schönen Kleidchen, so mit so einem Wackelkleidchen, nicht wahr, so ein bisschen, naja, wie halt die Mädchen sind. Kommt da frisch gewaschen und stolpert und fällt in den Dreck in die Pfütze. Was macht der Vater? Der schimpft. Der Vater schimpft. Und was macht die Mutter? Die hebt sie auf, tröstet, gibt einen Kuss und sagt, ach, ist schlimm, das ziehen wir jetzt aus. Und das ist ein saures Kleidchen an, und das waschen wir, und das nächste Mal gibst du acht, dass du nicht mehr hinfällst. Und dabei ist das Kind doch aus lauter Liebe zu den Eltern, weil es so schnell gelaufen ist, gestolpert. Und der Vater schimpft. So, das ist alles, was er kann. So sind wir sind brutale Kerle, wir Männer. Schrecklich. Und die Frauen sind edle Wesen gegen uns. Ja. Aber das Gegenteil ist auch der Fall. Die Frauen sind viel raffinierter als wir. Wir sind harmlose edle Menschen, wir Männer.
Die Frauen, die sind so schlau und raffiniert und führen uns an der Nase rum. Ja.
Ja. Es steht auch nicht in der Schrift geschrieben, der Mann wird werfen um das Weib, steht nicht geschrieben, sondern das Weib wird den Mann werfend umkreisen. Läuft so lange um und rum, bis er hat. Ja. Da, kennt ihr die Bibelstelle? Nicht? Die kennt ihr nicht? Da will ich es euch zeigen. Das heißt, nach dem Urtext, das Weib wird den Mann werfend umkreisen, und die Elberfelder Übersetzung übersetzt, das Weib wird den Mann umgeben. Und zwar steht das geschrieben in Augenblick, das Weib wird den Mann, bitte, helft mir mal, ich kann nicht alles wissen, ihr müsst auch was wissen. Das Weib wird den Mann werbend umkreisen. Augenblick. Ich hab's gleich. Jeremias 31, 22. Vielleicht hat jemand, hier hat eine Schwester eine Menge Bibel gehabt, vielleicht liest mal die Schwester aus der Menge Bibel vor. Oder wenn jemand eine genaue katholische hat, irgendeine, es gibt ja verschiedene gute. Oder wenn jemand eine englische Bibel hat, noch besser. Da heißt es also, der Herr hat etwas Neues geschaffen auf der Erde. Das Weib wird den Mann umgeben oder um ihn herum sein. Jeremia 31, 22 b. Das Weib wird um den Mann herum sein oder umgeben. Und da übersetzen die genau, aus dem Hebräischen kann man genau übersetzen, werbend umkreisen. Hat jemand eine andere Übersetzung da?
Das Weib beschirmt den Mann.
Das Weib beschirmt den Mann. Naja, nicht immer. Sie ist ein Schirm. Das Weib ist ein Schutz für den Mann. Eine Ehefrau, eine Ehe ist ein Schutz für den Mann. Es gibt Brüder, denen muss man allen Ernstes sagen, du bist in verschiedener Beziehung so gefährdet, du solltest so bald wie möglich heiraten. Habe ich in diesen Tagen hier schon Leuten gesagt. Ja. Das Weib wird den Mann werbend umkreisen. Das Weib ist intuitiv, gefühls-, ahnungsmäßig nach ihrer weichen, empfindenden, ahnenden Seele viel wertvoller als wir Männer. Wir Männer sind so kalt und berechnend und trocken und herzlos. Aber dann wieder hat der Mann doch Funktionen und Eigenarten, dass er nicht so anfällig ist für die Dämonen und den Teufel wie das Weib. Deshalb sind auch die meisten Wahrsagerinnen und Zauberer und das sind Frauen, 95% etwa sind Wahrsagerinnen und etwa nur 5% sind Männer. Und deshalb hat auch der Teufel genau gewusst, an den Adam, an den komme ich nicht dran. Hat er gewusst. Der Adam ist nicht gefallen, die Eva ist gefallen. Steht das auch in der Bibel? Ja, das steht auch in der Bibel. Und deshalb hat er sich an die Eva gemacht. Und wiederum ist nun der Adam so ein Trottel, dass er sich von jeder Eva verführen lässt. Und deshalb ist Satan über die Eva an den Adam gelangt. Und deshalb hat Adam mit einem gewissen Recht zu Gott gesagt, das Weib, das du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Und das Weib hat gesagt, die Schlange hat mich verführt. Hättest du die Schlange nicht ins Paradies gelassen? Und so weiter. Also jeder wälzt die Schuld auf den anderen. Und wer ist zuletzt schließlich schuld? Gott selbst. Schuld in Anführungszeichen. Meine Lieben, wir gehen eben auf letzte, tiefste und wunderbarste Dinge ein, vor denen wir bangend stehen müssen, um uns nicht zu versündigen. Wenn Gott alles gewusst hat, wie das kommt, warum hat er es denn so kommen lassen? Wir haben Leute gesagt, mit geballter Faust, wenn Gott gewusst hat, was ich für Erbanlage habe und hat mich nicht bewahrt, warum hat er mich so werden lassen, wie ich jetzt bin und kann von meiner Sünde nicht mehr lassen? Und wenn es einen Gott gibt, ist er dran schuld. Ich werde es ihm sagen. Haben mir Leute gesagt. Meine Freunde, das sind ernste Dinge. Aber, ja, wer weiß noch ein Tier?
Ein Adler.
Gut, der Adler ist ein Bild für Christus. Er ist auch, ich sage das jetzt nebenbei, diese Tiere sind auch alle nebenbei Symbole für Satan. Denn neben dem Löwen aus Juda steht der brüllende Löwe. Und neben dem Adler als Bild für Christus steht der Adler als Vorbild auf Satan. Nebukadnezar wird auch genannt.
Nebukadnezar heißt Nachstellen der verfolgender Adler. Nebukadnezar, ein Bild auf Satan. Hier schließen sich uns letzte Einsichten auf, die weit über die Allversöhnung hinausgehen. Allversöhnung ist nicht das Letzte. Das Letzte ist das, was ich eben andeute. Das geht weit hinaus. Aber ihr habt mir ein weibliches Tier, auf das ich... Die Hindin. Wo steht's? Wo steht's da? In der Überschrift. Ja. Ja. Und damit muss ich schließen, schlage mir noch diese Stelle auf und dann erzähle ich euch morgen früh von der Hindin. Das ist die Hirschkuh. Schlagen wir Psalm 22 auf. Und da steht in der Überschrift die Hindin oder die Hirschkuh, die frühe gejagt wird. Oder der Morgenröte. Die Morgenröte ist ja die frühe des Tages. Die Hirschkuh, die frühe gejagt wird. Und ist ein Bild hier für Christus. Die Hirschkühe, die weiblichen Hirsche, die Hirschkühe, die stellen sich vor die Löcher der Schlangen im Frühjahr und hauchen ihren warmen Atem hinein. Und da kommen die Schlangen aus ihrer Erstarrung heraus und dann vernichten sie mit ihren Hufen und so weiter, vernichten sie die Schlange. So lockt Satan den Feind und besiegt ihn. Nein, der Herr Jesus, den Feind und besiegt ihn. Die Hindin. Aber dadurch, dass sie selber getötet wird. Christus siegt, indem er selber getötet wird. Und wir siegen, indem wir unser Ich-Leben, unsere Sehnsüchte, unsere Gefühle, unsere Liebeszuneigung, vor der wir glauben, ohne die können wir nicht leben, die geben wir den Tod um Christi willen. Und das ist Sieg. Anders kommt man nicht zum Sieg. Anders geht man unter. Wäre ich auch untergegangen. Gott weiß es. Meine Freunde, die Hindi, die früh gejagt wird. Und da will ich euch morgen früh dann noch etwas vorlesen, etwas Wunderbares von der Hindin. Weiß auch jemand, wo das Wort die Hindin, wo das in der Bibel noch vorkommt? Erstens im Hohenlied zweimal, davon spreche ich auch denn morgen früh, und zweitens in einem der gewaltigsten Psalmen, im Psalm der sieben Donner. Wisst ihr, welcher das ist? Das ist der Psalm 29. Da wird dieses Wort Donner oder Stimme oder Ruf wird siebenmal gebraucht und entrollt das ganze Programm Gottes wie der Schöpfung. Und an der siebten Stelle heißt es, die Stimme des Herrn, der Donner des Herrn, bringt die Hindinnen in Geburtswehen. Lässt die Hindinnen kreisen. Das ist das Letzte. Das ist die Kettenfolge der Geburten zur Neuschöpfung. Aber da kommen wir dann morgen früh dran. Ihr Lieben, was ist das für ein wunderbares Buch? Was stehen da Dinge drin? Und ich sage mir immer, und wie dumm bin ich noch? Je mehr einer glaubt zu wissen, und je rechthaberischer er auftritt und lehrt, umso weniger weiß er. Ich bin immer ärmer und bescheidener geworden. Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, da habe ich gemeint, ich weiß alles. Oh, Rechtslinie, Gemeindelinie, wir die Gemeinde, die anderen, die Dummen. So habe ich vor 20, 30 Jahren gemeint. Gott hat mich gewaltig kuriert und hat mich dadurch unsagbar glücklich gemacht und fruchtbar gemacht und begnadet. Was ist das für ein unerschöpfliches Buch? Und wie müssen wir immer wieder vor ihm unseren Bankrott in Demut bekennen? Brüder, tun wir das, wir werden reich werden. Also die Hindin. Und darüber will ich denn nach dieser Frage morgen noch etwas sagen. Das war also die 13. Frage, die Gott an Hiob stellte. Und die 14. und die 15. die 16. die 17. die könnt ihr selber mal nachlesen und die Antworten dann vergleichen, indem ihr alles das, was da steht, vergleicht in der mitgescheiten Konkordanz mit dem, was die Schrift sonst noch darüber sagt. Ich gebe euch eine Anregung. Und was ihr dann selber so findet, indem ihr Schrift mit Schrift vergleicht, das ist euch viel wertvoller und viel kostbarer, als was ihr in einem Buch oder in einem Vortrag so hört. Das soll euch nur Anregung sein. Und das ist etwas ganz Kostbares. Ich habe ja die Freude gehabt, 35 Jahre mit Karl Geier zusammenzuarbeiten, arbeite jetzt mit Heinz Schumacher und mit Bruder Schad und mit Bruder Schirmacher und anderen Brüdern zusammen. Und wenn die sowas sagen, da geht mir gleich eine ganze Welt auf. Das ist mir eine ungeheure Anregung. Und dann forsche ich diesem einen Wort nach und sehe Zusammenhänge, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Ich erlebe das auch oft während des Dienstes, dass ich etwas sehe, dass mir etwas aufgeht, aufleuchtet, was ich vorher gar nicht wusste. Und das ist der Heilige Geist, der uns sein Wort aufschließt. So wollen wir lernen, unsere Bibel zu lesen. Da werden wir reich, dann werden wir wie einer, der große und gewaltige Beute findet. Ja, und dazu lasse Gott auch diese Tage dienen und die zwei kleinen Stündchen, die ich noch bei euch habe heute Abend und morgen früh. Ja, und dann gehe ich weiter nach Thun und so weiter. Und komme aber noch zweimal an diesen Ort zurück in diesem Jahr, so Gott will und wir leben. Gell, noch zweimal oder noch dreimal? Zweimal.
September, Weihnachten noch?
Bitte?
23. September.